Wunderbarer Jesus. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du einen Namen hast, der über alle Namen ist, Herr. Deinen Namen erheben wir. Dein Name steht im Zentrum dieses Gottesdienstes. Dein Name ist der Mittelpunkt, Herr. Du bist der Erlöser. Du willst nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern durch deinen Namen, durch dein Blut, durch deine Kraft Errettung finden, dass Menschen verbunden werden mit dir, dem lebendigen Gott, und ein neues Leben finden. Herr, danke für das neue Leben, das du schenkst, jedem Einzelnen von uns. Wir ehren dich, wir preisen dich. Wunderbarer Jesus. Amen. Amen. Ja, guten Morgen, Gemeinde Langenfeld. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich freue mich ganz besonders, wenn du hier bist und du bist vielleicht zum ersten Mal in unserem Gottesdienst. Sei herzlich willkommen, fühl dich wohl und erlebe, dass der lebendige Gott heute Morgen real ist, dass er nicht irgendwo weit weg ist, sondern hier in diesem Raum. Und das gilt auch für euch alle, die ihr zuschaut. Herzlich willkommen auch für die, die online dabei sind. Wir sind eine große Familie und wir freuen uns einfach, dass du heute mit dabei bist und auch für dich zu Hause ein großartiger Segen. Und ich möchte auch noch ganz besonders jemandem oder ja einigen danken. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber mir ist das sofort aufgefallen. Als ich hier in diesen Raum kam und habe den Sound gehört, da habe ich gedacht, das sind ja Welten, da hat sich ja was verbessert, da ist ja was geschehen, weil ich war letzten Sonntag nicht da, davor den Sonntag unterwegs und ich weiß, dass hier fleißige Leute aktiv waren die ganze Zeit, unser Technikteam und auch Norbert Gilde, einer derjenigen, die hier zusammen mit seiner Frau Ruth Praktikum gemacht haben über die 2 Wochen. Und ich möchte euch einfach mal danken oder lasst uns ihnen mal danken für die großartige Arbeit, die ihr gemacht habt. Also für mich war das direkt offensichtlich und deutlich und das ist gut, weil dann unsere Botschaft klarer kommt, die Lieder klarer kommen, alles einfach einen klareren Sound hat und das ist gut, das wollen wir. Wir wollen, dass die Liebe Gottes die Herzen erreicht, darum geht es. Und ich möchte noch jemanden ganz besonders danken, das ist unserem Gott. Und wir danken Gott viel zu wenig. Das sind immer diese Bitten, das sind immer diese Dinge zu sagen, Mann, mir fehlt dieses, mir fehlt jenes. Aber die Bibel sagt, vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Und Silas, wäre gut, wenn wir jetzt den Film starten und ich möchte einen kurzen Clip zeigen, wo jemand berichtet, was Gott Großartiges getan hat. Und wir wollen ihm einfach dafür dankbar sein.
Vor einiger Zeit hatte ich ein sehr großes Erlebnis. Ich wurde morgens wach und spürte plötzlich, dass mit meinen Füßen etwas nicht stimmt. Die Fußsohlen waren ganz taub und letztendlich waren irgendwann der gesamte Unterkörper bis in zum Bauchnabel taub. Als ich an diesem Tag, an dem der Arzttermin war, morgens meine Bibel las, hörte ich ganz deutlich eine Stimme in meinem Herzen, Christine liest in den Psalmen. Inzwischen war die Taubheit bis auf Bauchnabelhöhe etwa angestiegen innerhalb einer Woche. Ich bin dann am gleichen Tag auch in die Klinik gegangen, bin untersucht worden und weil wirklich die Befürchtung bestand, dass die Lähmung rapide weiter aufsteigen würde und dann irgendwann die Atmung aussetzen würde. Ja, diese Krankheit kommt so selten vor, dass es dafür keine wirkliche Behandlungsmethode gibt. Deshalb haben die Ärzte das Einzige getan, was in diesen Fällen getan wird. Man bekommt 5 Tage sehr hochdosiert intravenös Cortison. Die Ärzte haben gesagt, dass das bei diesem Art von Krankheit sein kann, dass die Symptome für immer bleiben. Ich war völlig ruhig innerlich, ich war überhaupt nicht aufgeregt. Ich führe das einfach darauf zurück, dass Gott mir an dem Morgen diesen Psalm 91 gegeben hat. Der ist so tief in mein Herz gefallen, dass ich einfach wusste, egal was an Diagnosen kommen wird in den Tagen, weiß ich, dass Gott alles in seiner Hand hat und mich beschützen wird. Es besteht bei uns in der Gemeinde immer das Angebot, dass wir für uns beten lassen können, wenn wir ein Problem haben. Und wir haben oft erlebt, dass Gott hilft. Und mit diesem Wissen bin ich zu den Leitern gegangen und habe sie gebeten, für mich zu beten, dass ich wieder gesund werde. Am Abend dieses Sonntags, während ich auf dem Sofa lag, merkte ich plötzlich, ein ganz starkes Kribbeln in meinen Beinen, als würden Ameisen drüber laufen. Und ich dachte, okay, ist das der Beginn der Heilung? Passiert jetzt was? Dieses Taubheitsgefühl ist im Laufe der nächsten Wochen genauso gegangen, wie es gekommen ist. Es ist von oben immer weiter runtergerutscht. Nach etwa 14 Tagen war ich komplett geheilt. Es war alles weg, es ist alles in Ordnung. Jetzt ist über ein Jahr vergangen und es ist immer noch alles in Ordnung. Die Kontrolluntersuchung nach 3 Monaten hat ergeben, dass die Entzündung komplett weggegangen ist im Rückenmark. Ich bin komplett geheilt.
Ja, ich persönlich bin auch ganz besonders dankbar für diese Heilung, weil hier meine Frau gesprochen hat und einfach davon erzählt, was geschehen ist. Und ich habe das hautnah miterlebt und wusste auch, wie kritisch die Situation ist. Und dass alle Fachleute gesagt haben, das bleibt mindestens ein Jahr und es ist irreparabel, weil Nerven kaputt gegangen sind. Aber Gott kann das Kaputte wiederherstellen. Und dafür wollen wir ihm dankbar sein. Und deshalb denke ich immer, lohnt sich jeder Gottesdienst. Wenn ich sowas höre, wenn ich so etwas erlebe, dann denke ich, alle Mühe, aller Einsatz hat sich gelohnt, weil der lebendige Gott einen Menschen berühren konnte. Und das ist auch unsere Sehnsucht, dass du das erlebst, dass dein Umfeld das erlebt, dass die Menschen, die um dich herum sind, auch diese Berührung mit Jesus Christus haben können und sagen, ich habe Gott erlebt. Und das soll aus uns herausfließen, aus dieser Gemeinde herausfließen, aus mir herausfließen, aus jedem Einzelnen von uns. Wäre das nicht genial, wenn dein Nachbar, dein Arbeitskollege oder jemand aus deiner Familie sagen kann, ich habe das erlebt, was der lebendige Gott getan hat. Und deshalb haben wir auch heute Gottesdienst. In diesem Gottesdienst kannst du genau solche Dinge erleben. Nicht nur, dass Gott deinen Körper berührt, sondern auch deine Seele, deinen Geist, dein Umfeld, deine Familie. Wisst ihr, der Himmel ist Realität. Ich weiß, dass es einen Himmel gibt. Aber ich weiß auch, dass die Hölle Realität ist und dass Menschen dorthin gehen werden. Menschen werden an beide Orte gehen, weil sie sich frei entscheiden, wohin sie wollen. Und ich bete dafür und wir als Leitungsteam, wir als Gemeinde beten dafür und arbeiten dafür, es den Menschen so schwer wie möglich zu machen, in die Hölle zu gehen. Dass so viele wie möglich mit diesem lebendigen Gott, mit Jesus Christus, einmal die Ewigkeit erleben können, mit uns gemeinsam. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, für diese Stadt da zu sein, für unser Umfeld, für die Menschen, die wir lieben, die uns etwas bedeuten. Und deshalb dachte ich, es ist so gut, einmal Gott zu danken und dankbar zu sein für das, was er tut, für das, was real ist, für das, was sichtbar und offensichtlich ist. Ich habe so ein bisschen nachgedacht und so das letzte Jahr mal Revue passieren lassen und mir ist etwas aufgefallen, was in den Medien sehr präsent ist und was ich von meiner Tochter höre, die aus der Schule kommt, von Menschen, die um mich herum sind, dass wir es zu tun haben mit einer zunehmenden Respektlosigkeit. Menschen sind schlecht und gemein zueinander. Menschen mobben sich. Im Internet ist es gang und gäbe, dass erstmal ein Kübel Dreck ausgegossen wird. Und wenn die leiseste Nachricht kommt, irgendwo in der Zeitung oder in den Nachrichten über irgendjemanden, der irgendetwas gemacht haben könnte, ist er sofort verurteilt. Und sofort gießt sich ein Strom der schlechten Worte über diese Person aus. Und das beginnt eben schon in unseren Schulen und das ist ein Artikel, der von Ende diesen Jahres ist und ich kann das einfach nur bestätigen, was ich so erlebe, von dem, was in Schulen geschieht, was ich erlebe. Lehrer werden als Huren bezeichnet, Lehrerinnen als Idioten, als Leute, von denen sich Schüler nichts mehr sagen lassen und vor ihren Augen machen sie Dinge, die vielleicht noch vor einer Zeit undenkbar gewesen wäre. Und sie reden sehr abfällig über Lehrer. Ich weiß nicht, wie es an deiner Arbeitsstelle ist. Wie redest du über deinen Chef? Wie redet dein Chef über seine Mitarbeiter? Welches Arbeitsklima habt ihr zwischen Kollegen und zwischen den Menschen, die da sind? Wer redet eigentlich heute noch gut über Politiker? Ich habe mal so gedacht, die ganzen großen Namen, wir können nehmen, wen wir wollen. Ja, der Westerwelle taugt nichts, weil der ist abgehauen. Die Merkel taugt nichts, weil die ist viel zu lange dran und die tut nichts. Der Gabriel, ja, der reißt den Mund zu weit auf, der sollte auch nicht. Und Schulz, ja, das war ja wohl auch nichts. Und Seehofer, oh, Hilfe. Und ich glaube, wir könnten jetzt aufzählen, wen wir wollen, welche Partei wir wollten. Und wir würden im Grunde nicht viele gute Worte für Menschen übrig haben. Überleg mal, wie viele gute Worte du in den letzten 2 Wochen über Politiker geredet hast. Und wenn wir das schon nicht tun, wie viel weniger machen das Menschen, die gar keine Kultur haben, vielleicht gut über andere zu reden. Und ich bin ziemlich sicher, egal was jetzt die neue Regierung machen wird, es wird viel Grund geben, sie zu kritisieren und alles schlecht zu reden, egal was sie tun. Und wie ist es bei uns in der Gemeinde? Ich meine, das lässt uns doch nicht kalt. Wenn um uns herum so geredet wird, dann geht doch diese Kultur auch in eine Familie hinein. Wie sprichst du zu Hause als Familie? Wie sprichst du über deinen Ehepartner, über deine Kinder? Wie sprechen deine Kinder über dich? Und wie redest du über denjenigen, der hier in der Gemeinde ist, über die Gemeindeleitung, über die Dinge, die hier geschehen? Manchmal gibt es so Teilinformationen. Ich kriege das dann mit und dann höre ich, ja, dann wird ja das geschehen und dann werden wir den einstellen und der wird den ablösen und dann sitzen wir da so als Älteste und fragen uns, wie kann denn das sein, dass wir als Leitung nicht davon wissen, aber die Gemeinde weiß schon genau Bescheid. Viele Teilinformationen und dann wird sich darüber aufgeregt, wie kann denn das sein, wie kann man denn sowas machen, haben die denn gar nicht nachgedacht? Schon nachgedacht, ständig und im Gebet und ich glaube, ihr versteht, was ich meine, das geht so schnell. Ein bisschen gehört und sofort habe ich ein Urteil, eine klare Meinung, eine klare Stellung und die bin ich auch bereit, jedem mitzuteilen, der es hören will und der es nicht hören will. Und das ist keine Kultur, die wir hier in dieser Gemeinde pflegen. Und das ist auch nicht die Kultur, die Gott prägt. Die Kultur Gottes ist, redet gut übereinander. Redet Gutes voneinander und übereinander. Es geht um eine Kultur der Wertschätzung. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und niemand würde über sich so viel Schlechtes reden. Zähl das mal zusammen, über Lehrer, Politiker, Gemeinde, Familie, dies und das. Und wenn du das alles über dich aussprechen würdest, ich glaube, du würdest am Ende da stehen und sagen, was bin ich für ein furchtbarer Mensch. Aber über andere können wir das so einfach. Und ich sage dir, in dieser Gemeinde halten wir diese Werte hoch. Und einer unserer Werte ist Liebe leben. Liebe ist nicht etwas, was hier drin bleibt, sondern ist etwas, das hinausfließt zu Menschen um uns herum. Die hier sind in dieser Gemeinde und die, die noch nicht da sind. Ich sehe so viele Menschen, die noch nicht da sind, meine Nachbarn und die Menschen, mit denen ich befreundet bin und mit denen ich zu tun habe. Und ich sehne mich danach, dass sie einmal in der Gemeinde Gottes sein werden, hier oder in einer anderen Gemeinde. Und dass sie das Reich Gottes erleben und erleben, wie Gott ihr Leben neu macht. Wir halten das hoch. Und deshalb haben wir auch dieses Jahresthema. Wir wollen zusammenwachsen. Und ein Killer von Zusammenwachsen ist schlecht übereinander reden. Und was geschieht, wenn wir schlecht übereinander reden? Wie fühlst du dich? Ja, vielleicht bist du jemand, der das erlebt hat, dass seine Lehrer ihn herabgesetzt haben, dass dein Nachbar schlecht über dich redet, dass dein Chef schlecht über dich redet, dein Kollege, jemand aus der Familie, dein Ehepartner vielleicht sogar schlecht in Gegenwart anderer über dich redet. Bringt das Menschen zusammen? Bringt das Menschen näher zueinander? führt das zu ermutigten und motivierten Menschen, die unterwegs sind und sagen, ach, es ist einfach so schön, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Bringt das gute und stabile Ehen? Oder sind das nicht die Steine im Magen, dass du weißt, wenn ich zur Arbeit gehe, hast du das, ich hatte das oft, so ein flaues Gefühl im Magen und ich habe gedacht, eigentlich möchte ich da heute nicht mehr hingehen. Hast du schlaflose Nächte deswegen? Manche haben Depressionen, weil Menschen so schlecht sind zu ihnen. Und sie fühlen sich ganz minderwertig, ganz unwert. Und am Ende führt es zu Verletzungen. Es führt dazu, dass Menschen tiefe innere Wunden bekommen und sagen, derjenige ist so gemein zu mir und das schmerzt so tief in mir drin. Das ist wie eine Wunde. Und dann kannst du dich ja entscheiden, was du machst. Weißt du, was die natürliche Reaktion ist von so etwas? Abstand halten, bloß weg mit demjenigen. Und du fängst an, bitter zu werden. Unvergebenheit an den Tag zu legen. Ich sage das so bewusst, weil das meine natürliche Reaktion ist. Das ist meine natürliche Reaktion, so wie du mir, so ich dir. Und ich kann mir tolle Dinge ausdenken, was ich dem anderen alles heimzahlen kann. Und das führt zu Bitterkeit in uns. Und Bitterkeit, sagt die Bibel, ist wie eine Wurzel, die etwas hervorbringt, eine Pflanze, die auch alles in der Umgebung zerstört. Also nicht nur dich selber, sondern deine ganze Umgebung zerstört. So eine Giftpflanze wächst da auf. Das ist Bitterkeit. Anderen gegenüber uns sagen, der hat mir was Schlechtes angetan. Und das ist eine Plage in unserer Gesellschaft, das ist eine Plage in unserem Leben, es ist eine Plage auch in unseren Gemeinden, das ist vielleicht auch eine Plage in deinem Leben und es war und ist auch immer wieder eine Plage in meinem Leben. Und deshalb möchte ich uns heute ermutigen mit diesem Thema, vergib deinen Mitmenschen. Ich möchte jetzt nicht so ausführlich davon erzählen, aber ich habe sehr, sehr lange mit Unvergebenheit zu tun gehabt und mit Bitterkeit. Ich selber habe jahrelang gelitten und ich war zutiefst verletzt und verbittert. Und Verbitterung führt zu einer Verzweiflung, führt zu Hass und zu Rachegedanken. Ich, wenn ich es könnte, will ich es dem anderen heimzahlen. Oder wir würden den anderen am liebsten tot sehen. Und sagen, dann ist das Problem erledigt. Und in dieser Zeit bin ich Jesus begegnet. In dieser Zeit habe ich erkannt, dass ich ein Mensch bin, der voller Schuld ist, der voller Sünde ist, der Erlösung braucht. Und dieser Jesus, der hat mein Leben neu gemacht. Ich bin nicht eine bessere Version von Michael geworden, sondern ein ganz neuer Mensch. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe Jesus angenommen, indem ich meine Schuld bekannt habe, indem ich gesagt habe, Vater im Himmel, es tut mir leid, dass mein Leben so voller Schuld und voller Sünde ist. Vergib mir. Und dieses Gebet hat ausgereicht, dass ich von dem einen Moment auf den anderen wusste, dass Gott mich angenommen hat. Aber was ich nicht wusste ist, dass Gott auch in diesem Moment schon eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, einen neuen Menschen aus mir gemacht hat. Ich habe das noch gar nicht gemerkt. Ich habe das nicht realisiert. Aber ich durfte erleben, dass Gott immer mehr in meinem Leben sichtbar wird. Und ich wusste auch und ich weiß auch heute, dass ich für meine Schuld nicht bezahlen kann, sondern nur einer kann bezahlen und hat bezahlt. Das ist dieser Jesus, von dem wir heute gesungen haben. Dieser Jesus hat bezahlt am Kreuz. Deswegen, weil ich meine Schuld nicht bezahlen kann, brauche ich Vergebung. Und das habe ich kapiert. Und dann stellt sich so jemand hin auf die Bühne wie ich heute. Ich weiß nicht, ob es auf einer Jugendfreizeit war oder in einem Gottesdienst. Und er erzählt, wir müssen vergeben, den Menschen so, wie Gott uns vergeben hat. Und ich sitze da völlig entsetzt und sage, wie kannst du sowas sagen? Du kennst doch meine Situation nicht. Du weißt doch gar nicht, was in meinem Leben ist. Du stehst da vorne und dir geht's gut und dein Leben ist in Ordnung und du weißt nicht, alles läuft blendend bei dir und bei mir geht's drunter und drüber und du hast doch gar keine Ahnung. Wie kannst du das von mir verlangen? Wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du sowas sagen? Matthäus 6, Vers 14 sagt, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Da sind Menschen, die haben uns richtig was aus einen ausgewischt. Das ist nicht so leicht, sondern das kann sein, sie dich missbraucht haben, dass sie über dich jahrelang verfügt haben, dass du ausgenutzt worden bist, dass du total verletzt worden bist, betrogen worden bist. Durch und durch. Ich weiß nicht, was. Es gibt ja eine Unzahl von schlechten Dingen, die wir erleben können. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, also hier steht nicht vergeben könnt, sondern wollt, dann wird Gott euch eure Schuld auch nicht vergeben. Und da habe ich gemerkt, ich habe ein großes Problem. Ich habe ein Problem mit Vergebung. Ich will dem anderen nicht vergeben. Mir war klar, ich werde das niemals vergeben, weil solche schlechten Dinge kann man nicht vergeben. Und ich hätte es auch gar nicht gewusst, wie ich es anfangen sollte. Ich hatte keine Idee, wie kann das geschehen? Aber ich glaube fest, auch heute an die lebensverändernde Kraft Gottes. Jesus hat schon damals, als ich zu ihm kam, aus mir einen neuen Menschen gemacht, den er befähigt hat, zu vergeben. Weil ich Vergebung angenommen habe, habe ich auch die Befähigung bekommen. Mir war es nicht bewusst. In meinem Kopf war das nicht klar. Meine Gefühle sprachen dagegen. Aber ich bin sicher, dass wenn du das erlebst, dass du eine Lebensveränderung erfährst, die dein ganzes Leben neu macht. Und weil der Heilige Geist diese Wahrheiten offenbaren kann und uns motivieren kann, diese Dinge zu tun. Der Heilige Geist ist Gott. Gott in uns, der in uns wirkt. Wenn wir Kinder Gottes werden, empfangen wir den Heiligen Geist und er ist da. Und er sagt, aber lieber Vater im Himmel. Und er hilft unserer Schwachheit, unseren Unvermögen auf. Du wirst nicht ein besserer Mensch, wenn du Christ wirst. Du wirst ein neuer Mensch. Du wirst ein Mensch, der ein neues Leben hat und der Dinge tun kann, die er bisher nicht tun konnte. Und durch die Gnade Gottes und durch diese Kraft Gottes können wir lernen, anderen zu vergeben. Wenn du heute hier bist und du kennst diesen Jesus noch nicht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du nicht vergeben kannst. Dass es dir schwerfällt. Und du sagst, das geht nicht. Ich kann das nicht. Wo soll ich diese Kraft hernehmen? Diese Kraft kann Gott dir geben. Diese Kraft kann Jesus dir geben. Er ist es, der uns ausstattet mit allem, was wir brauchen. Und die Frage ist doch, wie können wir das vergeben? Was in unseren Augen nicht zu vergeben ist. Wie können wir das machen? Wir haben heute so viel von diesem Jesus gesungen. Und gesungen, dein Name ist höher. Du bist der Höchste. Du bist wirklich alles. Ich ehre dich. Ich gebe dir mein Leben. Ich sehe dich als mein Vorbild. Und lass uns einmal Jesus als unser Vorbild sehen. Er ist das große Vorbild. Gott selber ist unser Vorbild. Gott erwartet von dir nichts, was er nicht schon längst getan hat. Gott erwartet nicht Dinge von uns, die wir nicht tun können. Er ist nicht da im Himmel so völlig losgelöst und sagt, ja, dann sieh mal zu, wie du klarkommst. Ne? Dann und wehe, wenn nicht. Nein, er ist uns in allem vorausgegangen, in jeder Hinsicht ein Vorbild. Und im Lukas-Evangelium, im Kapitel 23, ab Vers 32 lesen wir, mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt. Zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt, Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts und der andere links. Diese Schriftstelle, die weitergeht, führt uns in das größte Vergebungsgebet der ganzen Bibel. Jesus ist dort ans Kreuz genagelt. Vor ihm stehen Menschen, die ihn anschauen, wie er zerschlagen ist, ausgepeitscht ist, dort hängt, ganz still, kein Wort sagt. Und diese Römer, die mussten Jesus sehr gehasst haben, oder die Juden, die das auch veranlasst haben. Denn das war eine vergleichsweise teure Exekution, die Leute ans Kreuz zu nageln. Und das hat man nur mit besonders schweren Verbrechern gemacht. Und die Leute standen dann da rum und haben das so als Schauspiel sich angeschaut. Und das Kreuz war wahrscheinlich gar nicht so hoch, wie wir das immer denken, sondern das war niedriger, sodass die Füße vielleicht so ein Stück über dem Boden waren und die Leute standen vor dir und sie konnten dich anspucken und sie konnten dir alles sagen, sie konnten dir ins Gesicht reden und das haben sie mit Jesus gemacht. Sie haben gesagt, wenn du Gott sein willst, dann steig doch herab. Was bist du denn für ein armseliger Gott? Die bestmöglichste Qual bot diese Hinrichtungsform und die bestmöglichste Erniedrigung. Zwischen zwei Verbrechern, der unschuldige Sohn Gottes, der gar kein Verbrechen begangen hat, sondern der Menschen geheilt hat, der Menschen Vergebung zugesprochen hat und der gesagt hat, lasst euch versöhnen mit Gott. Was machst du, wenn Menschen dir in die Augen schauen, dich verspotten, wenn Menschen vor dir stehen? Jesus sagte, wenn ich gewollt hätte, hätte ich meinen Vater im Himmel gebeten und er hätte mir eine ganze Legion von Engeln geschickt. Und der ganze Spuk wäre in einer Sekunde zu Ende. Die ganzen Leute wären auf die Knie gefallen und hätten gesagt, es tut uns leid, wir sehen, dass du Gott bist. Aber er hat es nicht getan. Jesus zeigt uns eine ganz wunderbare andere Welt, wie man den Sieg erringen kann, ohne Rache zu nehmen an denen, die Schlimmes getan haben. Eine Welt, die das Reich Gottes ausmacht. Eine Welt, die Gottes Wesen ausmacht. Gott selber zeigt uns, was er getan hat. Und Jesus spricht das kraftvollste Gebet der ganzen Bibel. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist unser Vorbild. Jesus bittet um Vergebung für eine schlimme Sache. Für Jesus war das genauso schlimm wie für dich. Er war Mensch, sagt die Bibel. Der war da nicht und hat das so alles, naja, dann gucken wir mal, wie die Stunde jetzt rumgeht und danach bin ich dann wieder bei meinem Vater, ist ja alles easy. Er hat vorher geweint, gebetet und Gott angefleht, nimm das von mir. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, sagte Jesus. Und Jesus stellte sich völlig unter die Menschen. Die waren blind vor Wut und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen überhaupt nicht, was sie hier tun. Und das ist oft bei Menschen so. Ob sie es bewusst oder unbewusst tun, sie wissen nicht, was sie anrichten in uns, was sie anrichten in unserer Umgebung. Und Jesus wird hier zu einem riesen Vorbild für alle, für die ganze Welt, für alle Menschen. Was er hier getan hat, das befreit eine ganze Welt von ihrer Schuld und von ihrer Sünde. Es befreit alle Menschen davon, so handeln zu müssen, wie die Leute, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Es befreit dich davon, deinen Feind hassen zu müssen. Es befreit dich davon, deinen Ehepartner nicht lieben zu können. Es befreit dich von Lieblosigkeit, von Angst, von allen Dingen, von Schuld, von Sünde, von Krankheit. Alles das, was Jesus getan hat dort, befreit uns. Und wie ist es mit dir? Wie ist das mit mir? Wenn wir an die Menschen denken, die uns Schlimmes getan haben, die uns ins Angesicht schauen und uns auslachen. Ist das wie ein Bild, das immer an der Wand aufkommt, so wie hier irgendwie ein unsichtbarer Beamer in deiner Wohnung, in deinem Herzen? Ein Einbrecher in deiner Gedankenwelt, der ständig einbricht, wenn vielleicht eine vergleichbare Situation kommt. Ein ungebetener Gast, der ständig in deinem Bett liegt oder an deinem Tisch sitzt. Und vielleicht haben diese Gedanken und diese Unvergebenheit deine Beziehung zu Gott und auch zur Gemeinde verändert. Deine Beziehung zum Ehepartner und zu den Menschen. Und du sagst dann, ja, wenn Gott da wäre, wenn Gott doch ein liebender Gott ist, warum hat er zugelassen, dass ich in dieser Situation bin? Dass ich das so durchleiden muss? Ich habe so lange gebetet, aber es hat sich nichts verändert. Es ist immer gleich geblieben. Wisst ihr, das ist so wie mit so einem Staubsauger. Ich weiß nicht, ob ihr das mal hattet. Ich bin zu Hause auch schon mal dabei, die Bude sauber zu machen. Und dann liegen manchmal größere Teile da. Und dann bin ich zu faul, mich runterzubeugen und ich mache das mit dem Staubsauger. Und dann liegt das Ding immer noch da. Und dann wieder mit dem Staubsauger drüber und es liegt immer noch da. Und dann hin und her. Und manchmal habe ich das so da reingeworfen, habe gedacht, so jetzt saug es mal endlich ein. Und das Ding kam trotzdem nicht. Es ging trotzdem nicht weg. Zu schwer. Staubsauger falsch, kann auch sein, genau, besseren Staubsauger kaufen. Aber es sind so Dinge, die wollen einfach nicht weggehen. Du machst alles, du wischst an diesem Fleck rum und an diesen Dingen rum und sie gehen nicht weg, sie kommen immer wieder. Und wie können wir das wegbekommen und so vergeben, wie Jesus vergeben hat? Und ich möchte uns zwei Gedanken mitgeben aus dem Wort Gottes, die uns ermutigen, die uns helfen, diesen Weg zu gehen. Zwei Gedanken, die so simpel und so einfach klingen und für mich letztlich alles bedeutet haben und meinen ganzen Willen, meine ganze Kraft, meine ganzen Gefühle, meinen ganzen Glauben wirklich alles gebraucht haben, mein ganzes Vertrauen in Gott. Es klingt so einfach, aber die Praxis zeigt, es fällt uns schwer, das umzusetzen. Und es gibt einen, der dir beisteht dort, der Heilige Geist, der lebendige Gott selber steht uns bei. Und du kannst diesem Jesus heute begegnen, der dich von Grund auf verändert. Auch wenn du sagst, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs. Heute ist der Tag, wo du ihm begegnen kannst, wo er etwas Neues in dein Leben hineinlegen kann. Und das Erste ist, bete für die, die dich verletzen. Jesus sagt uns das selber in Lukas 6, Vers 28. Segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch Böses tun, also die Flüche über uns aussprechen, die Schlechtes über uns aussprechen und die uns dazu auch noch was Böses tun. Und die neue Lebensübersetzung sagt sogar, betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Jemand hat mal gesagt, du hast dann vergeben, wenn du wieder gute Gedanken über den anderen haben kannst. Lauter gute Gedanken. Und das hat mir sehr zu denken gegeben, denn das war bei mir nicht von heute auf morgen. Das hat Zeit gebraucht. Ich habe mir überlegt, der Prediger hat genau das Gleiche gesagt damals. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, segne denjenigen, der dir was angetan hat. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht. Segnen heißt ja was Gutes reden über den anderen, das kann ich nicht. Ich meine, was könnte unser Gebet sein? Herr, lass ihn sich ein Bein brechen, lass ihn vor die Wand laufen, lass ihn das und das erleben. Natürlich, das geht leicht. Dieses Gebet hätte ich sofort sprechen können. Herr, lass es der Person gut gehen. Lass sie den ganzen Segen Gottes erfahren. Also, tut mir leid, das ging nicht. Das ging nicht. Und ich habe mich vor mein Bett gekniet, oft geweint und manchmal nur mechanisch gesagt, ich segne dich. Mehr war nicht drin. Aber mach das ein paar Mal. Ja, mach das mal eine Weile. Ich segne dich. Segne dich. Segne dich. Weißt du, es beginnt nicht mit unseren Gefühlen. Die Gefühle, die waren lange dagegen. Es beginnt mit unserer Einstellung. Und Jesus sagt, wenn ihr euren Menschen nicht vergeben wollt. Es geht hier um das Wollen. Ich wusste nichts, ich war unfähig, ich fühlte mich nicht in der Lage und trotzdem habe ich ganz mechanisch immer gesegnet. Und stell dir vor, Gott hat nicht die Person geändert, die ich gesegnet habe. Gott hat mich geändert. Es fing auf einmal mit mir an. Nach einem halben Jahr merkte ich, dass meine Gebete anders sind. Und nach einem Dreivierteljahr fing ich auf einmal an, Mitleid zu bekommen mit der Person. Tiefes Mitleid. Ich sagte, oh Gott, was für ein armer Mensch. Er braucht Hilfe. Hilf ihm. Und ich fing an, wirklich gute Dinge zu sprechen. Begegne dieser Person so, wie du mir begegnet bist. Und das macht Vergebung aus. Das macht so ein Gebet der Vergebung aus. Das Gebet verändert vielleicht nicht dein Gegenüber. Das Gebet verändert vielleicht noch nicht die Situation, aber es verändert dich. Du legst eine Last ab, die du die ganze Zeit getragen hast. Die Bilder, die an der Wand erscheinen, die werden immer schwächer und verschwinden. Die schlaflosen Nächte werden weniger. Das Grummeln im Magen hört auf. Deine Depressionen gehen weg. Was auch immer dahinter steckt, es verschwindet. Bitterkeit, Hass, negative Gedanken verschwinden. Und Liebe und Mitleid und gute Gedanken kommen. Und das ist der zweite Punkt dann. Und dann sprich Vergebung aus, so wie dir vergeben worden ist. Vergebung heißt, ich rechne dem anderen die Schuld nicht zu. Kolosser 3, Vers 13 fordert uns auf, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Es geht hier um konkrete Dinge, auch in unserer Gemeinde und in unserem Umfeld, in deiner Familie. Es geht um Dinge, die wirklich schlimm sind, die schlecht gelaufen sind, wo jemand Schuld auf sich geladen hat. Vergib das. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. Ich war nie ein Verbrecher, ein Mörder oder ein Terrorist oder sowas. Und trotzdem brauche ich täglich Vergebung. Täglich brauche ich die Vergebung von Jesus, weil in meinem Kopf Dinge vorgehen, die nicht gut sind. Mein Mund Dinge sagt, die nicht in Ordnung sind. Und weil ich auch Dinge tue, die nicht in Ordnung sind. Und ich glaube, jeder weiß selber, was das für Dinge sind. Wir müssen hier nicht in der Kirche darüber predigen, dass wir alle Sünder sind und dies und das ist falsch und jenes. Du weißt doch selber, was falsch ist. Du weißt doch selber, was richtig ist. Und du weißt, wie schwer es ist, das Richtige zu tun. Und wie oft wollen wir das Falsche nicht tun, aber es erwischt uns immer wieder. Aber ich darf dir eins sagen, du hast immer eine Wahl. Wisst ihr, dass wir in allem eine Wahl haben? Gott hat uns mit etwas ausgestattet, was das Stärkste ist, nämlich unser Wille. Wir können entscheiden. Du kannst dich für Bitterkeit entscheiden und kannst sagen, ich behalte das, ich mache so weiter. Ich suhle mich in meinem Elend, ich trage diese ganze Schuld mit mir rum. Und manche haben das, ihr kennt ja vielleicht so die Gepäckwagen im Flughafen und wenn manchmal Menschen aus anderen Ländern kommen, dann haben die noch viel mehr Gepäck als wir, weil die vielleicht ganz lange wegfahren müssen und dann sind diese Gepäckwagen so voll, dass du sie kaum schieben kannst. Du kannst die Leute manchmal dahinter kaum sehen, weil die so hoch beladen sind. Stell dir vor, mit so einem Ding musst du dein ganzes Leben teilen und den Gepäckwagen immer schieben. Dafür kannst du dich entscheiden. Du kannst sagen, ja, ich schiebe den Gepäckwagen. Ich trage die Schuld des anderen mit mir rum. Oder du kannst warten, bis der andere sich entschuldigt und sagst, ja, dann warten wir mal. Wenn der sich entschuldigt, dann vergebe ich vielleicht. Weißt du, dass du dann auch nicht vergeben wirst? Weil Vergebung eine Haltung ist, eine Entscheidung in dir und nicht abhängig ist von deinen Umständen, sondern Vergebung ist abhängig von deiner Entscheidung. Und du kannst vergeben, wenn der andere weitermacht, wie bisher. Da kannst du anfangen. Du änderst den anderen nicht, du änderst die Vergangenheit nicht, aber du änderst deine Zukunft und auch die Zukunft der anderen. Weil Jesus vergeben hat, hat er den Sieg errungen für alle Menschen. Und er hat ein Heil gegeben, er hat eine Erlösung gegeben, eine Möglichkeit gegeben, mit Gott in Verbindung zu kommen, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Dass ich heute hier stehe, ist das Werk von Jesus vor 2000 Jahren. Dass du heute hier sein kannst, ist das Werk von Jesus von vor 2000 Jahren. Jesus hat nicht Schwäche gezeigt, sondern er hat gesagt, ich sterbe lieber selber, bevor die anderen sterben. Ich sterbe lieber selber. Und das, darum geht es bei Vergebung. Mein Ego stirbt, mein Recht auf Rache stirbt, mein Recht, die Schuld immer schön hochzuhalten, stirbt, damit der andere leben kann. Und dann merkst du, dass es dich freisetzt und auch andere freisetzt. Und ich garantiere dir, dass sich dein Umfeld verändern wird, wenn du vergibst, dass der andere auf einmal auch anders wird. Ich erlebe das immer wieder. Und ich möchte uns ermutigen. Vielleicht kann jemand vom Lobpreisteam ans Klavier kommen. Und wir wollen das noch mal kurz reflektieren und noch mal darüber nachdenken. Bete für diejenigen, die dir was Schlimmes angetan haben, und vergib von Herzen. Vergebung ist nicht ein Zeichen der Schwäche, der Unterlegenheit. Vergebung ist eine klare Entscheidung, die andere freisetzt, die dich freisetzt und die den Weg freimacht, die ganzen Segnungen Gottes zu erleben. Und für den einen ist das vielleicht schnell möglich. Es kann sein, dass du heute sagst, ich möchte das unbedingt machen. Und du nimmst dir jemanden und betest mit demjenigen. Und du merkst von einem Moment auf den anderen, ich kann vergeben, ich kann Gutes tun. Da hat Gott was weggenommen. Das ist wie so ein Besen, der immer durchgekehrt ist und alles ist weg. Es kann aber auch sein, dass das festklebt, dass es so richtige klebrige Brühe ist und du mit einem Schwamm quasi jede Stelle einzeln über eine lange Zeit freirubbeln musst. So war es bei mir. Das war ein Prozess, der gebraucht hat. Und das beginnt mit den Schritten, bete für den anderen. Und der zweite Schritt ist dann zu sagen, Herr, und ich will vergeben, ich kann nicht, aber hilf du mir dabei. So wie die Jünger gebetet haben, Herr, wir wollen ja glauben, aber hilf unserem Unglauben. Hilf meiner Unvergebenheit, hilf mir. Du erwartest das von mir, dann hilf mir auch dabei. Gott ist heute hier, um zu helfen, weißt du das? Ist nicht hier, um dich schlecht zu machen und dich in eine schlechte Situation hineinzubringen, sondern um uns zu helfen. In unserer Not, in unserem Elend, in unserem Unvermögen. Und wenn du das erste Mal hier bist heute, dann darfst du sagen, Jesus, ich möchte dich erleben. Ich möchte Ja sagen zu dieser Hilfe. Ja sagen zu dem Leben mit dir. Und dann darfst du darum beten, dass der lebendige Gott dir die Schuld wegnimmt und du neu wirst, so wie ich das erleben durfte und viele, viele andere Milliarden Menschen auf der Erde. Aber vielleicht merkst du auch, ich folge Jesus nach, aber ich tue nicht das, was er sagt. Und ich habe ein Problem mit Vergebung. Lass uns mal gemeinsam unsere Augen schließen. Und ich möchte einfach nur fragen, was ist dein nächster Schritt? Möchtest du einen Schritt tun heute? Möchtest du Ja zu Jesus sagen? Ja zu Vergebung sagen? Dann will ich nur für dich beten heute. Und heb einfach jetzt deine Hand und sag, ja, ich möchte einen Schritt tun. Dankeschön. Halleluja. Jesus, du siehst Menschen, die ihre Hände heben und die sagen, hier bin ich mit meinem Unvermögen. Ich weiß nicht, wie ich mit dir leben soll oder wie ich mit deinem Auftrag leben soll, zu vergeben. Hilf du mir. Herr, und dafür beten wir. Wir haben am Anfang gesehen, dass du ein Gott bist, der das Unmögliche tun kann. Da, wo die Ärzte sagen, das geht nicht, da sagst du, und ob es geht. Herr, und wo wir sagen, wir können nicht vergeben, da sagst du, und doch, es geht. Ich helfe dir dabei. Jesus, du bist ein starker Helfer. Und ich danke dir, dass du hier bist in diesem Raum, dass du in den Wohnzimmern bist, wo Menschen uns zuschauen von unterwegs her. Und dass du gerade jetzt die Kraft der Vergebung wirksam werden lässt. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast, dann sei doch so lieb und fülle eine Kontaktkarte aus. Wir wollen gerne mit dir beten. Oder komm einfach nach dem Gottesdienst noch zu mir oder zu jemand anderem deines Vertrauens. Und wir wollen gerne mit dir beten und dir auch helfen, diese Schritte zu gehen. Dankeschön. Und das könnt ihr auch im Internet tun. Wir haben auch ein Kontaktformular.